ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Und hallo, ahoi zur frischen Folge Unter Büchern, sagt Katrin Schumacher. Heute wird es persönlich. Heute geht's ans Eingemachte und in die Biografie, Literatur, die nach innen schaut. Die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach, Österreicherin, 19. Jahrhundert, die hat's mal so gesagt: Es schreibt keiner wie ein Gott, der nicht gelitten hat wie ein Hund. Und das beschäftigt uns heute. Christoph Peters, der hat ein heftig zu lesendes Beispiel dafür abgegeben. In seinem neuen Roman Entzug schreibt er über seine Alkoholkrankheit. Monika Maron, nicht unumstrittene Autorin. Wir schauen tief in ihr Leben mit ihren Tagebüchern, die jetzt rausgekommen sind. Die Französin Maëlys de Kerangal schreibt sich immer wieder in ihre Kindheitsstadt Le Havre hinein. Ja, und erstmal freuen wir uns mit Ungarn. Die Lyrikerin Kinga Todt hat uns erzählt, was der Machtwechsel nun für sie als Künstlerin bedeutet. Außerdem ein Tipp: Maike Winnemuth hat lesenswert übers Lesen geschrieben und wir sprechen mit ihr drüber und wir hören schon mal in den neuen Radio-Tatort rein. Der kommt von der Hamburger Schriftstellerin Simone Buchholz. Unter Büchern, Mitte April, dazu handverlesene Musik und herzlich willkommen.
Ich bin alt, 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 vieles lässt mich jetzt kalt, kalt, kalt. Bleib mir mit deinem Hype einfach vom Leib, dafür bin ich zu alt. Okay, ich schau's mir an, weil ich nicht anders kann. Wieder muss man was installieren. Was ist denn mit Viren, die ich mir einfangen kann? Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Ich frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht, wie jeder tut. Ja, gar nicht mal so gut. Okay, ich stell da was rein. Wie schwer kann es sein? Ich misch da jetzt mit. Ich lande einen Hit. Mir fällt bloß noch nichts ein. Vielleicht was mit Kochen oder mit Beat. Vielleicht lieber doch ein neues Lied. Vielleicht was mit Tanz. Das wär nicht ganz mein Spezialgebiet. Vielleicht was mit Make-up und Frisur. Vielleicht was mit Haustieren und Dressur. Ich guck nur erstmal kurz, was es schon alles so gibt. Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen. Könntest da reinstellen, was würde das bringen? Im besten Fall würden die Leute es hören und dann würden sie singen. Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Ich frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht wie jeder tut, tut, tut. Da lese ich lieber noch.
Ein gutes Buch. Allerdings, MDR Kultur unter Büchern und uns beschäftigt erstmal das Glück des vergangenen Wochenendes. Ungarn hat gewählt. Ein Regierungswechsel wird stattfinden. Der langjährige Regierungschef Viktor Orbán mit seinem Kurs der illegitimen Demokratie ist entmachtet. Seit 1998 hat er mit Unterbrechung bis heute Ungarn regiert. Was bedeutet das eigentlich für die Kunst- und Kulturszene? Das konnten wir die Lyrikerin und Performance-Künstlerin Kinga Todt fragen, deren neues Buch Maria Machina in diesen Tagen im Berliner Verlag Mattes und Seitz erscheint. Berlin, das ist auch das Exil, in das sich Kinga Todt aus Ungarn zurückgezogen hat. Und meine Kollegin Annette Mauter, die hatte sie zu Gast im Frühjournal. Im Gespräch mit Kinga Todt hat sie erstmal gefragt: Wir haben ja alle im Fernsehen die Massen an jubelnden Menschen gesehen auf den Straßen von Budapest. Wie haben Sie eigentlich diesen Sonntag erlebt?
Es war ein Wahnsinn. Also vielen Dank zuerst für die Möglichkeit und dass Sie so toll endlich nicht mal jammern, sondern endlich über etwas Schönes und Tolles über Ungarn erzählen zu können. Natürlich schwimmen wir in Euphorie sozusagen. Ich bin skeptisch glücklich. Also ich bin auch ein bisschen kritisch mit Peter Magyar, der auch ein Fidesz-Mitglied war. Und wer weiß, also es ist schon besser, ein bisschen vorsichtiger zu sein, da er noch zum Beispiel über Frauenrechte oder LGBTQ-Rechte noch nicht genug geredet hat. Aber ich sage mal Schritt zu Tritt. Und es ist sehr schön, dass wir jetzt alle eigentlich einig sind. Ein bisschen skeptisch, aber sehr, sehr glücklich.
Sie haben das Ganze in Deutschland verfolgt?
Ja, momentan war ich wegen privaten und auch wegen Arbeitsgründen in Lübeck. Und naja, das ist auch eine Sache. Wenn man in Westeuropa ist, dann muss man sehr viel fahren, um wählen zu können. Ich musste dann 4,5 Stunden fahren nach Berlin zum Konsulat und dann zurückfahren, da es nur 2 oder 3 Städte gab. Deswegen hatten wir ziemlich große Ängste da schon, ja, wie soll ich sagen, die Bedingungen des Wahlprozesses nicht gleichgerechtigt war.
Ja, man will ja auch, dass seine Stimme gezählt wird, ne?
Genau.
Welche Reaktionen bekommen Sie denn aus der Heimat mit?
Ja, also Wahnsinn. Wir waren die ganze Zeit reconnected natürlich mit Freunden und Kolleginnen. Und darüber haben wir gerade auch erzählt, dass als Profis haben wir eigentlich noch nie in Demokratie gelebt. Eigentlich seitdem wir arbeiten war oder seitdem wir in der Kultur tätig waren, war immer Orbán-Ära. Und das ist jetzt eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, demokratische Rechte mal auszuprobieren und dann vielleicht mal auch Belohnung für unsere Arbeit bekommen, da wir die meiste Zeit natürlich volontiert gearbeitet haben und immer gegen etwas oder für etwas kämpfen mussten. Vielleicht muss man jetzt gar nicht kämpfen, einfach arbeiten dürfen. Und das ist ein Wahnsinn.
Ja, ja.
Das haben wir noch nicht ausprobiert.
Genau, und Orbán-Ära, ich meine, da wissen wir bestimmte Aspekte davon. Aber was hat es denn bedeutet für die Kunstszene dort, diese lange Regierungszeit der Fidesz-Partei?
Ja, wissen Sie, seit 2010 kann ich darüber erzählen, weil da war ich schon tätig im Kulturbranche, sowohl als Organisatorin, Kulturmanagerin oder Kuratorin als auch freie Künstlerin und Schriftstellerin. Die ersten Tätigkeiten der Orbán-Ära waren natürlich, die freie Media wegzunehmen, dann unsere Venues zu schließen. Ein Venue wurde geschlossen nach dem anderen. Dann hatten wir natürlich Demonstrationen, aber sehr, sehr schnell ist es rausgekommen, dass die Demonstrationen eigentlich nichts bringen. Leider, da haben wir viele unserer Jobs verloren, die Förderungen auch verloren, die Universitäten mussten auch weg. Also das kann man alles nicht erzählen, was eigentlich bei uns damals passiert ist. Schritt zu Schritt in kleinen Schritten, aber diese 16 Jahre hat uns eigentlich, also ich sage nicht, dass es uns vernichtet hat, aber dass die Orbán-Ära alles, wirklich alles versucht hat, die freie Kunst und die freie Literatur abzuschaffen, das muss ich schon auch sagen.
Und was hat Sie damals konkret bewegt, aus Ungarn wegzugehen?
Genau das. Die Venue, wo ich gearbeitet habe als Kulturorganisatorin, musste auch geschlossen werden. Die Organisation, wo ich in Leadership, also für freie Schriftstellerinnen, wo ich in Leadership gearbeitet habe, wurde auch abgeschafft. Unsere internationalen Kontakte wurden auch immer
beobachtet,
so
wenigstens.
Gemacht oder beobachtet, genau. Die Förderungen sind nicht angekommen. Wir konnten die Austauschprogramme zum Beispiel nicht mehr organisieren. Also sehr schön ging die Luft weg. ich als Pädagogin konnte in Schulen nicht mehr arbeiten, da ich als Punksängerin auch tätig war und meine kleinen YouTube-Videos oder Konzerte wurden auch gecheckt und dann habe ich einfach keine Stelle bekommen und dann, ja, dann gab es keine Luft mehr.
Mhm. Welche Hoffnungen haben Sie denn jetzt? Was wird sich ändern? Was denken Sie?
Ich denke zuerst, dass wir alle wieder reden können. Also, dass man das wieder ausprobieren kann. Ich rede nicht über mich, weil ich immer ständig einen großen Mund hatte. Deswegen hatte ich auch so viele Probleme. Aber jetzt diejenigen, die sich ein bisschen zurückgezogen haben oder nicht so aktiv waren, sind jetzt aktiv. Und jetzt darf man wieder ihre Meinung oder seine Meinung sagen. Und das bedeutet dann nicht sofort, dass man den Job verliert oder irgendwas mit den Familienmitgliedern passiert. Also das ist schon eine riesige Erleichterung und das gibt die Energie, unsere Energie zurück.
Ja, wir kennen das hier ja noch in Ostdeutschland, aber es ist lange her. In der Wahlberichterstattung, da kamen ja auch immer wieder Menschen zu Wort, die jetzt sagen, jetzt können wir endlich wieder zurückgehen. Ist das eine Option für Sie?
Ja, obwohl ich mit einem Bein immer zu Hause geblieben bin. Ich arbeite noch immer mit Institutionen und Organisationen, also freie NGOs meine ich, wie Organisation für Belletristik. Wir haben super tolle Kontakte mit Akademie der Künste oder DAAD zum Beispiel oder Goethe-Institut. Mit Goethe-Institut Budapest oder Österreichische Kulturforum arbeiten wir auch. Also es gab ständig diese internationale Kontakte, mit denen wir sowohl ungarische Künstlerinnen und Schriftstellerinnen nach West, jetzt muss ich noch immer West sagen, deutsche, österreichische Künstlerinnen nach Ungarn transportieren können und Austauschprojekte aufbauen können. Also diese Sachen gingen nicht weg. Die Underground war auch tätig, zum Beispiel im AQB oder in Turbina oder in anderen Kulturzentren. Ich habe auch Konzerte ganz oft gemacht, auch in Numencafé und meine Kontakte sind Live-Kontakte. Also ja, natürlich, die Volontärarbeit macht man sowieso weiter, aber jetzt gibt es ein bisschen größere Möglichkeiten, was Größeres auch wieder aufbauen zu können. Ja, also das ist wundervoll. Und dann, naja, so viel zu Hause sein wie möglich. Ja.
Ungarn hat gewählt und meine Kollegin Annette Mautner war das im Gespräch mit der Lyrikerin und Performance-Künstlerin Kinga Todt. Ihr neues Buch Maria Machina erscheint in diesen Tagen im Verlag Mattes und Seitz Berlin.
Precious stones, sinking ships and swimming home, only crazy for the comfort of our clothes. While my father built a mansion on the mountain, my Teresa dragged a rag across my brow. She said the weather's never fair, the wind can only blow your hair. Well enough for didn't care. Everyone knows and they don't know. Chandelier light ain't love. It just watches the time go across the marble floor. Threw me kisses through the cold. We read the writing on the wall, braced each other for the fall. There's only one way up a mountain after all. While my father built a man.
It was me and my Therese against the world. We took all the river had to give, broke a bed and bought a crib, and left the mountain mansion nothing to forget.
Die entspannten Jungs von Calexico hier mit einem Jam mit Iron and Wine hier bei Unterbüchern. Und es geht heute um Literatur, die aus der Biografie geholt ist. Eigentlich seien alle ihre Bücher auf dieses eine zugelaufen. Das sagt die französische Autorin Maëlys de Kerangal über ihren aktuellen Roman Brandung. Darin geht es um Le Havre. In ihren Romanen taucht diese Hafenstadt an der Seine-Mündung immer wieder auf, wenn auch nicht konkret. Die Brücke von Coca erinnert an Le Pont de Normandie bei Le Havre. Und in ihrem bekanntesten Buch Die Lebenden reparieren von 2014 wird die Stadt in Rückblenden erwähnt, eher so als innere Landschaft. In Brandung, so heißt das neue Buch, hat Maëlys de Kerangal Le Havre, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbracht hat, jetzt ein literarisches Denkmal gesetzt. Susanne von Schenk stellt den Roman vor.
Ein Mann, tot am Strand von Le Havre. Maëlys de Kerangals Roman Brandung beginnt wie ein Krimi. Die Geschichte wird aus der Perspektive einer Frau um die 50 erzählt und erstreckt sich über einen Tag. Sie ist Synchronsprecherin und lebt mit Mann und Tochter in Paris. Ihr Leben gerät aus den Fugen, als sie eines Nachmittags, sie ist gerade in ihrer Wohnung angekommen, einen Anruf der Polizei erhält. Der Tote am Strand hatte nämlich in seiner Tasche ein Kinoticket und darauf stand ihre Telefonnummer. Wie kann das sein?
Vor mir krümmte sich der Flur wie eine Bobbahn. Mich überkam ein solches Gefühl von Geschwindigkeit, dass ich einen festen Punkt suchte, um mich mit den Augen daran festzuhalten. Das Nike-Logo eines mit Zeitungspapier ausgestopften Turnschuhs, der unter dem Heizkörper trocknete. Ein Türgriff aus Bakelit. Eine Raute auf dem Teppich.
Mit diesem fulminanten Einstieg eines Toten am Strand baut Maëlys de Kerangal eine Spannung auf und legt eine Fährte, die dann eine ganz andere Richtung nimmt. Denn wie so oft spielt die Autorin mit Genres ebenso wie mit Gewissheiten. Die Ich-Erzählerin fährt am nächsten Morgen aufs Kommissariat nach Le Havre, kann jedoch nichts Entscheidendes zur Aufklärung beitragen. Aber statt nach Paris zurückzukehren, bleibt sie. Sie möchte die Stelle an der Mole sehen, an der der Tote gefunden wurde. Wie sich herausstellt, ist die Protagonistin ebenso wie die Autorin selbst in Le Havre aufgewachsen. Nach und nach kommen Erinnerungen hoch an ihre Familie, an die Schulzeit. Zum Beispiel an den Geschichtsunterricht. Als Schülerin interviewt sie mit einer Freundin eine Zeitzeugin, die das Bombardement der Royal Air Force 1944 miterlebte. Deren präzise Schilderungen gehören mit zum spannendsten und berührendsten des Romans. Der Architekt Auguste Perret baute die Stadt dann auf den Bombentrümmern wieder neu auf, Maëlys de Kerangal in einem Interview mit dem Surkamp Verlag.
Cette nouvelle ville qui est venue se prendre la place.
Diese neue Stadt, die die alte ersetzt hat, macht die gespenstische Präsenz der Vergangenheit extrem spürbar. Daher ist sie wie keine andere, eben weil es schon eine Vorgängerstadt gab. Und die kann wie ein Phantom wieder auftauchen. Le Havre ist auch eine grafische Stadt mit starken Ansichten, Winkeln und Perspektiven, fast wie ein filmisches Bühnenbild. Einerseits bin ich dort groß geworden, sie ist sehr real. Und andererseits ist sie auch eine Stadt der Fiktion.
Man folgt der Ich-Erzählerin, zum Teil gebannt, zum Teil auch etwas ermüdet von den zahlreichen assoziativen Rückblenden, verschachtelten Sätzen und den vielen Themen. Anfangs nur schemenhaft tauchen Erinnerungen an ihre erste Liebe Craven auf, der damals spurlos verschwand. Ist er vielleicht der Tote am Strand? Als eine heftige Welle über die Mole schwappt und die Protagonistin vollkommen durchnässt, ist das ein Wendepunkt im Roman. Maëlys de Kerangal.
Brandung ist für mich das Wort, das die Energie des Buches bündelt. Die Brandung, besser gesagt ihr harter Rücklauf, ist eine brutale Bewegung des Meeres, voller Gewalt und Unruhe. Und genau diese Bewegung verdichtet die Innenwelt der Erzählerin. In dem Moment, als eine Brandungswelle sich über ihr bricht, lernen wir sie kennen. Die Brandung ist nicht nur eine körperliche Bewegung, sondern auch eine der Erinnerungen.
Das abrupte Ende erzeugt eine gewisse Ratlosigkeit. Dennoch, Brandung ist stilistisch und sprachlich gelungen und erzeugt mit seiner melancholischen Stimmung eine ganz eigene Intensität. Die Schichten, die die Autorin freilegt, sind eine eindrucksvolle Hommage an Le Havre und machen neugierig auf die Hafenstadt an der Seine-Mündung. Sie ist die eigentliche Hauptfigur in Maylis de Kerangals Roman.
Susanne von Schenk über Maylis de Kerangals Roman Brandung. Der ist im Surkamp Verlag erschienen und Andrea Spingler hat das Buch aus dem Französischen übersetzt. Désolé. Sorry, sorry. Die Gorillas waren das. Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Eine Stunde Literatur mit Tipps und Gesprächen und das immer mit einem kleinen Schwerpunktthema. Heute geht es uns um Bücher, die das Leben geschrieben hat oder in denen zumindest das Leben mitgeschrieben hat. Und da gibt es ja eine Gattung, die quasi im Zentrum dessen steht, die erstmal gar nicht den Anspruch erhebt, Literatur zu sein, sondern die eigentlich nur für den oder die entsteht, die schreibt. Und ich meine natürlich das Tagebuch. Wenn allerdings Leute Tagebuch schreiben, die sich dann professionell dem Schreiben widmen, dann wird es schon wieder spannend für uns. Denn dann bleiben diese Zeilen ab und an doch nicht unter zwei Augen, sondern sie werden veröffentlicht. Jetzt ist ein Tagebuch erschienen, mit dem vielleicht nicht jeder oder jede gerechnet hat, nämlich das von Monika Maron. Monika Maron hatte eine durchaus wechselvolle Karriere als Autorin. Da können wir uns erinnern, ihr erster Roman Flugasche, der sich mit den Umweltzerstörungen in der Chemieregion Bitterfeld auseinandersetzte. Der durfte 1980 nicht in der DDR erscheinen, kam dann als Fortsetzungsroman in der FAZ heraus, später beim S. Fischer Verlag. In den Jahrzehnten danach folgten bis heute Essaybände, ein Dutzend Romane, darunter so viel beachtete wie Animal Triste, Ach Glück, Endmoränen oder auch die Recherche Pavels Briefe. Vor einigen Jahren schlug dann die Tatsache Wellen, dass sich der Fischer Verlag nach 40 Jahren von ihr trennte, wegen ihrer durchaus kontroversen politischen Ansichten. Jetzt ist sie bei Hoffmann und Campe gelandet und da kommen jetzt die Tagebücher von Monika Maron heraus, aus dem Zeitraum von 1980 bis 2021. Sabine Frank hat die gelesen und auf der Leipziger Buchmesse die Autorin auch getroffen.
Eigentlich hatte Monika Maron ihre Tagebücher ausdrücklich nicht für die Nachwelt geschrieben. Eine Freundin sollte sie verbrennen, falls die Autorin nicht mehr selbst dazu käme. Doch vor wenigen Jahren schaute sie noch einmal rein. Da schrieb sie den Roman »Das Haus«.
Und da waren 8 Personen. Das hatte ich noch nie in einem Roman, dass ich 8 Personen gleichberechtigt bedienen musste. Und habe gedacht, da gucke ich mal in meine Tagebücher, ob ich irgendwas finde, was zu gebrauchen ist. Und eigentlich hatte ich vor diesen Tagebüchern immer Angst.
Es war die Angst, ihr früheres Ich könne ihr peinlich sein. Die Tagebücher vor 1980 hatte sie genau aus diesem Grund bereits vernichtet.
Und dann habe ich in diese reingeguckt und dachte, ach, da ist eigentlich auch viel zeitgeschichtlich Interessantes drin. Und dann habe ich sie mir genauer angeguckt und dann hatte ich die Idee, dass man Auszüge aus diesen Tagebüchern vielleicht noch verwenden könnte.
Dieser Zeitgeschichte widmet sich der größere Teil der Tagebücher. Es sind die 1980er Jahre, als die ersten beiden Romane von Monika Maron nicht in der DDR erscheinen durften.
Man ist Schriftsteller oder Schriftstellerin und kann das aber nicht leben. Also man hat keinen Kontakt zu seinem Publikum. So, also das ist ja ein komischer Zustand.
In dieser Zeit der Depression und der gesellschaftlichen Agonie führt sie einen zermürbenden Kampf um einen Pass und die Genehmigung für eine lange Reise. Und tatsächlich kann sie für ein Jahr das Land verlassen. Mann und Sohn bleiben gewissermaßen als Geiseln daheim.
Ich war in England, ich war in Frankreich, ich war in Amerika, da war ich ja überall überhaupt nicht berühmt, da wusste ja kein Mensch was von mir. Also ich war einfach ein sehr einzelner Mensch. Ich konnte keine Sprachen und ich war immer allein. Das ist man ja normalerweise nicht auf Reisen, jedenfalls nicht über so eine lange Zeit. Ich habe in Zügen geschrieben, ich habe in Cafés geschrieben, ich habe auf Parkbänken geschrieben, weil ich konnte ja nur mit mir selber reden.
In diesen Tagebucheintragungen von der großen Reise 1984-85 begegnet uns Monika Maron als Touristin zum einen, aber auch immer wieder mit den Themen, die sie als Autorin umtreiben. So sucht sie zum Beispiel im Telefonbuch von Manhattan nach den Namen ihrer Vorfahren aus Osteuropa und findet tatsächlich eine Familie Iglash. Das ist ihr Mädchenname, bis sie 12 war, und der ihres Großvaters Pavel, der Großvater, dem sie später ein ganzes Buch gewidmet hat.
Ach Gott, ich habe irgendwann, ich weiß nicht wie alt ich war, 12 vielleicht oder 13, beschlossen, dass ich eigentlich nur von meinem Großvater abstamme, weil alles andere hat mir nicht gefallen.
Die Einträge wechseln zwischen Selbstbefragungen und klugen, manchmal komischen Alltagsbeobachtungen. Immer wieder gibt es Reisen und Vorträge, eine Gastdozentur, Reflexionen zu Kollegen und Freunden, aber erstaunlich wenig zum Werk. Nach 1990 etwa werden die Einträge geradezu sporadisch, mit großen Lücken, sogar zwischen den Jahren.
Da gibt es lauter angefangene Tagebücher, da stehen dann zwei, drei Sachen drin. Also ich habe auch überlegt, warum das so war. Und ich denke, erstens habe ich damals viel für Zeitungen geschrieben. Ja, und ich war nicht mehr so viel allein. Ich schreibe offenbar, wenn ich allein bin, Tagebuch meine ich.
Zu alledem beginnt sie irgendwann in den 90ern am Computer zu schreiben.
Also es wird sich aber im Computer keine einzige Zeile finden, die so klingt wie Tagebuch.
Und so zeigen diese Aufzeichnungen vor allem das Porträt der jungen Autorin Monika Maron, die man aber doch wiedererkennt. Eine kluge Beobachterin, wortgewandt, stolz und unbotmäßig, so wie sie heute immer noch ist.
Sabine Frank stellte vor, Monika Maron, immer noch freundlich, aber kaum noch geduldig. Tagebücher 1980 bis 2021, erschienen im Verlag Hoffmann und Campe. Und jetzt noch ein Tipp, in der ARD Sounds App steht das ganze Gespräch Monika Maron mit Sabine Frank eine halbe Stunde lang zu finden im Podcast-Kanal unter Büchern.
Life, keep me free from birth, give me hope, help me cope with this heavy load, trying to touch and reach you with heart and soul.
Der nicht so häufig gesungen hat, George Harrison, Give Me Love war das und hier ist unter Büchern. Das Collegium Augustianum Gesdonck am Niederrhein genießt seit mehr als 150 Jahren in Deutschland einen wichtigen Ruf als bischöfliches Gymnasium. Der Schriftsteller Christoph Peters, der besuchte diese Bildungsstätte von 1976 bis zu seinem Abitur. 2012 widmete er diesem wichtigen Ort seiner Jugend den Roman Wir in Kahlenbeck, mit dem er dann auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis gelandet ist. Es war damals das am stärksten autobiografisch geprägte und auch persönlichste Buch des Schriftstellers. Aber dass es thematisch noch ein bisschen deutlicher und intensiver und intimer geht, das zeigt der prominente Erzähler jetzt in seinem Buch Entzug. Ulf Heise stellt's vor.
1930 untersuchte Gottfried Benn in seinem Essay »Genie und Gesundheit«, welche Meister des Dichtens dem Alkohol frönten. Er nannte unter anderem die Poeten Gottfried Keller, E.T.A. Hoffmann und Oscar Wilde. Gottfried Benn war es auch, der den berühmten Satz formulierte, »Der Mensch ist nicht einsam, aber Denken ist einsam«. Völlig verloren in seinem intellektuellen Kosmos fühlt sich ganz in diesem Sinne der Held des neuen Romans von Christoph Peters. Sobald seine Frau das Haus verlässt, greift der künstlerisch tätige Mann zum Schnaps.
Ich warte einen Moment, bis ich keine Schritte mehr höre, nur eine Tür, die ins Schloss gezogen wird. Nicht mit einem lauten Knall, wie man sie aus Wut zuschlagen würde, auch nicht leise, als wollte sie auf keinen Fall jemanden stören. Klar und entschieden. Ich kann die Flasche also vom Tisch nehmen, den Verschluss abschrauben, sie an den Hals setzen, 4-5 Schlucke trinken, die ohne Schwierigkeiten die Kehle hinunterrinnen und eine mittlere Hitze in meinem Magen verbreiten.
Egal, wie man das Problem dreht und wendet, viele großartige Werke der Weltliteratur entstanden unter Alkoholeinfluss. Man nehme nur die Romane des Österreichers Josef Roth. Dieser brillante Erzähler vermochte ohne den Promillerausch nichts Vernünftiges zu Papier zu bringen. Die Heimtücke der Sucht kostete ihn allerdings mit 44 Jahren das Leben. Auch der Protagonist des Romans von Christoph Peters ist sich bewusst darüber, dass er sich in der Spirale des Niedergangs befindet. Spätestens ab 11 Uhr vormittags trudelt er in den Suff.
Bei der Arbeit habe ich immer getrunken, beim Zeichnen und Malen sowieso, weil das halt in die Nacht reingeht, und beim Schreiben meistens auch. Ich weiß gar nicht, wie ich anders in diesen Fluss kommen soll, ohne den sich der Kopf doch ständig verkantet. In dieser Art von Beruf besteht man ja aus Zweifeln, Unsicherheiten, hinterfragt dauernd, ob das, was man macht, überhaupt Sinn hat. Ich habe diese Blockaden immer mit Schnaps gelöst.
Es wird schnell klar, dass es sich hier keineswegs um eine fiktive Geschichte handelt, sondern um eine komplett autobiografisch geprägte Story. In mehreren Passagen outet Christoph Peters sich direkt als schwerer Trinker. Irgendwann kommt der Moment, an dem er das Problem gegenüber seiner Partnerin nicht mehr verheimlichen kann, denn es geht buchstäblich um Leben oder Tod.
Die Tatsache, dass sich der Frau offen, so offen, wie es ihre Aufnahmekapazitäten zum jetzigen Zeitpunkt verarbeiten können, gesagt habe, in welcher Verfassung ich bin, führt leider nicht automatisch dazu, dass sich das Trinken in den nächsten Tagen oder Wochen, wie lange auch immer es dauert, bis sie im Philipp-Nikolai-Krankenhaus einen Platz für mich haben, einfach unterlassen kann, so wie ich vielleicht darauf verzichten könnte, Musik zu hören oder fernzusehen.
Christoph Peters hat das große Glück, mit einer einstigen Nonne verheiratet zu sein, für die das Ehegelübde in guten wie in schlechten Zeiten durchaus etwas gilt. Sie blieb ihrem kranken Mann selbst in den schwierigsten Situationen treu. Davon zeugt die dem Roman vorangestellte Widmung »Für Veronika, die immer noch da ist«. Doch der Erzähler weiß, dass er seiner Partnerin geradezu Ungeheuerliches zumutete, als seine häufigen Abstürze ins Bodenlose erfolgten.
Solange noch jemand da ist, der ihn unterstützt, ihm neue Auswege aus seinen selbstverursachten Katastrophen öffnet, entwickelt der Süchtige immer perfidere Strategien, dich so zu manipulieren, dass du seine Sucht unterstützt, damit er nichts ändern muss. Er verlässt sich einfach darauf, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Das führt dann in diese kranken Beziehungsmuster, die am Ende für alle Beteiligten absolut zerstörerisch sind.
Christoph Peters vollzieht hier eine schonungslose Selbstanalyse. Er klagt sich hart an und macht keinen Hehl daraus, dass stets die Gefahr des Rückfalls existiert. Sein Buch erinnert an Hans Falladas düsteres Szenario »Der Trinker« oder an den bitteren Bericht »Das letzte erste Glas« von Reinhard Otto Hahn. Jedenfalls lässt einen die Lektüre dieses ehrlichen Textes tief betroffen zurück.
Ulf Heise war das über Christoph Peters Roman »Entzug«, erschienen im Luchterhand Verlag. Thank you. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Wer wird Millionär oder der Quiz-Champion? Was Fernsehquiz-Shows mit Büchern zu tun haben, das ist einigermaßen irre. Der heutige Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, zum Beispiel Sebastian Gugolz, der hat 2015 eine 250.000 Euro gewonnen und damit den Gugolz Verlag gegründet. Und die Autorin Maike Wünnemuth, die hat 2010 gleich 500.000 gewonnen und hat damit eine Weltreise gemacht und ein Buch drüber geschrieben, das ein Bestseller wurde. Ihr neuestes Buch, das hat nicht so viel mit Geld zu tun, das hat nicht so viel Geld im Rücken vor allem. Aber ein bisschen doch, denn sie musste ganz viel Bücher kaufen. Eine Seite noch, wieso Lesen uns so glücklich macht, so heißt es. Und sie reist durch die Welt mit den Büchern, hat darüber mit meinem Kollegen Ben Garrett Hernandez gesprochen. Und dieses Interview, das hören wir jetzt.
Frau Wünnemuth, gleich am Anfang Ihres Buches, da schreiben Sie darüber, was für Sie so den Sinn des Lesens ausmacht. Und da habe ich gelesen, finden, was man nicht gesucht hat. Können Sie da mal eintauchen und uns über diesen Satz mehr erzählen?
Ich glaube, das geht den meisten Leuten so, die lesen. Ne? Man weiß gar nicht so genau, warum man ein Buch aufschlägt und auf einmal kommt man an eine Zeile oder auf eine Seite, wo man sich jäh verstanden fühlt, wo man selbst etwas versteht, wo man aber auch denkt, meine Güte, der Autor denkt ja genau dasselbe wie ich, wie kann das denn sein? Und diese plötzlichen, überraschenden Gemeinsamkeiten, die man da mit jemandem entdeckt, der möglicherweise schon 1000 Jahre tot ist oder der auf der anderen Seite des Atlantiks lebt, das finde ich immer wieder wunderschön.
Sie sind ja selbst eine passionierte Leserin, schreiben nicht nur Bücher, lesen auch gerne und schreiben dann ein Buch über das Lesen, ganz toll. Es ist so eine Art Liebeserklärung an das Lesen, oder, Ihr Buch? Und man kann ja aus verschiedenen Gründen lesen, weil man gerade Zeit hat, weil man pendelt, weil man mal flüchten will aus der Realität heraus. Aber das ist ja bei Ihnen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so ganz der Fall. Es geht gar nicht um die Realitätsflucht. Sie schreiben ja, es geht darum, auf die Realität zuzurennen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, Realitätsflucht finde ich auch gar nicht so schlecht. Es gibt dieses berühmte Zitat von Tolkien, die einzigen, die was gegen Eskapismus haben, sind Gefängniswärter. Und genau so halte ich es auch. Wir haben das verdammte Recht, uns hin und wieder aus unserem Leben, aus unserem Alltag, aus unserer Welt herauszubegeben. Also wenn man sich die Welt so anguckt, wie sie heute ist, kann das eigentlich nur gut sein.
Und aber dieses auf die Wirklichkeit wirklich zulaufen mit der Literatur. Wie passt das da rein?
Ja, das passt ganz gut zusammen, denn man lernt ja einfach unglaublich viele neue Welten kennen, die einem ansonsten verschlossen geblieben wären, also die niemals Teil meines Alltags gewesen wären. Ich renne auf die Realität, die ich selber nicht erlebe, aber die ich durch die Figuren, durch ein gut geschriebenes Buch kennenlernen kann, da renne ich drauf zu und umarme das wild.
Okay. Es passiert ja häufig, dass Menschen das gleiche Buch lesen und am Ende von verschiedenen Büchern zu reden scheinen. Ne? Ich habe auch Freunde im Freundeskreis, die lesen, vor allen Dingen Paare, lesen Bücher auch gerne mal zu zweit. Tatsächlich lesen sich das am Abend vor und haben trotzdem ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem, was sie sich da gerade selbst mitgeteilt haben, gegenseitig. Wie wichtig ist denn der Leser oder die Leserin für die Literatur?
Ich finde, das ist die unbesungene Heldin oder der unbesungene Held der Literatur. Wir wurden in der Schule ja immer mit der Frage gequält, was hat sich der Autor dabei gedacht? Oh ja. Mich interessiert, was denkt sich der Leser dabei? Was denkt sich die Leserin dabei? Denn nur darum geht es. Wir haben hier in Scheiben geschnittene Bäume mit komischen schwarzen Zeichen drauf. Und diese Dinger kollidieren dann aufs Schönste mit einem ganz besonderen Gehirn, nämlich dem des Lesers, der es gerade vor sich hat. Und da kommen ganz unterschiedliche Gemengelagen dann dabei heraus. Also ich bin überzeugt, ich lese was du nicht liest. Wir haben alle ganz unterschiedliche Zugänge zu Büchern, je nachdem, was wir erwarten von ihnen oder was wir schon wissen von der Welt. Und dadurch ist jedes Buch wieder ein neues, wird neu gelesen und ein und dasselbe Buch wird 1 Million Mal unterschiedlich wahrgenommen. Das macht es ja so spannend.
Ja, das aufgeschlagene Buch als Serviervorschlag, wie man es dann verzehrt, kann man selbst entscheiden.
Ja, genau, Michael, das ist schön gesagt.
Sie leben im Norden Deutschlands, in Lübeck, und da kommt man natürlich auch an einer besonderen literarischen Figur, also an einem Mann, den es in der Realität natürlich gab, Thomas Mann, nicht vorbei. vorbei. Mit ihm beschäftigen Sie sich ja auch in Ihrem Buch und stellen fest, dass sich jede Zeit Ihren eigenen Thomas Mann herausschnitzt. Wie würden Sie denn den Thomas Mann unserer Jetztzeit des Jahres 2026 beschreiben?
Also der Thomas Mann der Jetztzeit, wie er einem aus Biografien und anderen Sachbüchern entgegenschallt, ist der woke Thomas Mann, der gute Demokrat, der gute Republikaner, der sensible Mann, gar nicht mehr der Brachial-Typ, der einst dargestellt wurde, sondern jetzt haben wir den sanften Mann, wenn man den aktuellen Biografien glauben können.
Sie zitieren einen Kritiker im Buch mit dem schönen Satz, Fiktion ist wie das Leben, nur ohne die langweiligen Stellen. Ist das Geheimnis von Literatur bzw. von Geschichten ganz generell, dass sie uns Möglichkeiten präsentiert, die uns das echte Leben irgendwie nicht liefern kann?
Ja, genau so ist es natürlich. Wobei, wissen wir beide, es gibt auch genügend langweilige Bücher, die man dann aber auch überblättern kann, diese langweiligen Stellen. Ich bin ja ein großer Verfechter der Rechte des Lesers, wie der französische Autor Daniel Pennac sie mal formuliert hat. Du musst nicht lesen, du darfst Seiten überblättern, du darfst auch ein Buch weglegen. Wir dürfen alles damit tun, was uns behagt. Es soll kein Muss geben im Lesen. Und viele haben immer noch so, aus der Schulzeit wahrscheinlich, so ein ganz ungutes, zwanghaftes Verhältnis zum Lesen. Ich hoffe, dass ich mit meinem Buch ein kleines bisschen ändern kann.
Ben-Gareth Hernandez hat mit Maike Winnemuth gesprochen. Lesen als Lebenseinstellung. Ihr neuestes Buch heißt Eine Seite noch, warum Lesen uns so glücklich macht. Es erschien im Penguin Verlag.
Devoted my life to the passing of time. Crossed over county to the misery line. And how does one sail on the waves of time? Hey there, sailor, can I hitch a ride? There was a time when you were mine. Oh, there was a time when you were mine. There was a time when you were mine. Oh, there was a time. We'll have one on me, bittersweet. Tennessee. Sweet Tennessee.
God damn, you got old, you got upset, you got sick. The living took forever, but the dying went quick. And all just to think you were a little kid, wondering what you'd be when you got big. And there was no time. Suddenly, oh, there was no time. Suddenly, there was no time. Suddenly, oh, there was no time. We'll have one on me, bittersweet. Tennessee.
MDR Kultur. Unterbüchern zum Schluss mit einem Hörtipp als Ausrufezeichen hinter dieser Stunde Literatur. Der ARD-Radio-Tatort, das sind immer Original-Krimi-Hörspiele prominenter Autorinnen und Autoren. Jeden Monat gibt's einen neuen Fall aus einer anderen Region. Die Hamburgerin Simone Buchholz, die könnte man kennen durch ihre Chastity Riley-Krimi-Reihe, aber auch durch ihre wunderbaren Romane. 2024 erschien der letzte, Nach uns der Himmel, ist Teil 2 einer Trilogie. Im kommenden Frühjahr können wir uns auf den dritten freuen. Aber damit die Zeit nicht zu lang wird, da gibt's ja den ARD-Radio-Tatort. Sie hat gerade ihren vierten Tatort für den NDR geschrieben und sogar als Komparsin mitgespielt. Im Hörspielstudio wurde ordentlich gegrölt, denn die Extremismus-Spezialeinheit Pferden an der Aller, um die geht's immer bei ihr, die geht in Vollmetallkreuz auf Heavy-Metal-Kreuzfahrt, Susanne Birkner erzählt, was Verrücktes da passiert.
Gina, Philipp und die verdeckte Ermittlerin Jules werden in den Hamburger Hafen gerufen. Auf dem Schiff, das gleich zur Metal Cruise Vollmetallkreuz ablegen soll, wurden zwei Leichen gefunden. Inszeniert als berühmte Plattencover.
Um Himmels Willen, was ist das denn bitte?
Ich würde sagen, das ist Eddie.
Wer ist Eddie?
Das Monster von Iron Maiden. Oft mit riesiger Perücke auf der Bühne, aber manchmal auch in zerfetzten Mullbinden, so Mumien-Style.
Das Kettengeschirr hier hat er um den Hals. Die mumienhafte Totenkopfmaske auf dem Gesicht, das hat die KTU schon weggenommen und zur Seite gelegt, um den Mann zu identifizieren.
Wer war er?
Ein philippinischer Matrose.
Aber ganz offensichtlich hat jemand etwas gegen die Anwesenheit der Polizei an Bord. Gina und Philipp werden niedergeschlagen und ermitteln deswegen ebenfalls undercover. Natürlich nach einem passenden Metal-Umstyling.
Kann ich das Anthrax-Shirt haben? Schön oldschool, passt zu mir.
Das Schiff hat mittlerweile abgelegt. Die Verbindung nach außen ist gekappt worden.
Ich finde ja generell Kammerspiele immer am interessantesten. Gerade bei Kriminalfällen, weil dann ja immer alle zusammen an einem Ort sind und nicht weg können.
Sagt Simone Buchholz. Das macht diesen neuen Radiotatort so spannend. Es ist der vierte der Hamburger Autorin für den NDR. Aber mit einer Premiere. Zum ersten Mal war Simone Buchholz als Komparsin dabei.
Und wir waren vielleicht so 20 Leute und haben geschrien und gebrüllt wie die Wahnsinnigen und uns laut unterhalten, um diese Hintergrundgeräusche, die auf so einem Großschiff mit Tausenden von Leuten sind, herzustellen. Und wie das dann geworden ist, wie das in der Technik vervielfacht worden ist, das finde ich irre.
Ist das geil oder was?
Weiß nicht!
Ich liebe es!
Kann ich bitte meinen Job an der Bar zurückhaben?
Hört sich wirklich an, als hätten wir da Tausende von Komparsen gehabt. Und das macht für mich das Hörspielschreiben reizvoll, weil du kannst im Prinzip alles machen. Du kannst das Schiff in die Luft jagen. Wenn du willst. Kannst du im Fernsehen nicht machen, ist zu teuer.
Man merkt im Radiotatort an, wie viel Spaß Simone Buchholz an diesem Setting hatte. Ihre Spezialeinheit auf hoher See, umgeben von euphorischen Musikfans, gebrochenen Herzen.
Was ist kaputt bei dir?
Du bist kaputt bei mir.
Und einer blutrünstigen norwegischen Viking-Metal-Band, die auf der Bühne Elche häutet.
Gerade so Action zu schreiben in Romanen ist für mich total uninteressant, weil mir das immer viel zu lange dauert. Und so weiß ich, ich teaser das an und den Rest erledigt dann die Regie, in dem Fall Eva Solloch. Und ich kann im Prinzip so kleine Aufträge reinschreiben und dann einer anderen Künstlerin die Möglichkeit geben, das zu entwickeln und das kreativ umzusetzen. Und das finde ich total reizvoll. Es ist so eine Art Zwiegespräch, ohne dass wir uns gegenüber sitzen.
Und aus diesem Zwiegespräch ist ein wildes, lautes, aber auch zartes und ziemlich lustiges Hörspiel geworden.
Susanne Birkner war das über Vollmetallkreuz, der ARD-Radio-Tatort von Simone Buchholz. Zu hören online in ARD Sounds. Und ich wünsche viel Spaß dabei, überhaupt stabiles Lesen und Literatur hören. Eine gute Zeit mit dem beginnenden Frühling und Ahoi. Nicht zur Metal, sondern zur Literaturkreuzfahrt, sagt Katrin Schumacher.
If you'd have told them, this is a story. They would still be drying their eyes, and they'd be trusting that it was fiction. How could this happen in real life? But we got pictures on the news. You see, the cameras got through all right. So where were you? Where were you while the dead slept rough last night? Oh, just like I hope you did, the dead slept rough last night. Just like I hope you did, the dead slept rough. I keep on trying to imagine myself in your shoes. It can't be easy, I know, but I still see no excuse. You say religion is your guide. Well, I guess you must have missed the part about wrong and right. Every man is
why the dead zebra flies now. Yeah,
sitzt in der Stardust Bar, hält ein Glas Old Finch in der Hand und sieht zu, wie die untergehende Sonne die Skyscraper der Megacity in blutige Nadeln verwandelt.
Ich bin Timothy Truckle, aber alle sagen Tiny zu mir.
Er liebt die Dekadenz, den Whisky und superreiche Auftraggeber.
Man bedroht ihr Leben, nicht wahr, Mr. Dumont?
Leute in meiner Position sollten immer damit rechnen.
Aber nichts liebt er mehr als ein unlösbares Rätsel.
Ja, was muss ich Ihnen beten, damit Sie mir verraten, wo sich die Mumie aufhält?
Timothy Truckle ermittelt. Die 10-teilige Hörspielserie. Jetzt in ARD Sounds.